Heute zu Gast der Serienunternehmer, Klimainvestor, Anzeigenblocker und wahrscheinlich der reichste Mann von Köln, Tim Schumacher.
Die Klimakrise ist meiner Ansicht nach einfach das größte Thema, was die Menschheit hat. Zum Glück gibt es einfach sehr viele Menschen, die sagen, ja, ich möchte sinnstiftend arbeiten. Und wir leben ja zum Glück in einer wohlhabenden Gesellschaft. Es gibt viele Jobs und die meisten, ob sie jetzt Entwickler oder Social Media Leute oder Podcaster oder alles, jeder kann sich die Jobs aussuchen. Und dann sagen die meisten, ich will was machen, wo ich wirklich dran glaube. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Obwohl er schon seit 15 Jahren oder mehr in der deutschen Unternehmerszene unterwegs ist und auch sehr kontroverse Sachen macht, Stichwort Adblock Plus, also Anzeigen ausblenden, dafür sozusagen eine Art Fee verdienen von Firmen, die dann doch wieder whitelisted werden wollen, Facebook und Google und viele andere Zahlen da offensichtlich, die haben wir schon darüber gesprochen hier im Podcast, als er vor einigen Jahren mal zu Gast war. Also dafür, dass er so viele Dinge tut und auch sehr, sehr erfolgreich ist, ist er trotzdem nach wie vor etwas unter der Wahrnehmungsgrenze. Vielleicht liegt es daran, dass er persönlich ein sehr, sehr ruhiger Typ ist, aus Köln kommt und auch Sachen macht, die vielleicht am Anfang gar nicht so geschätzt werden. Jetzt aber umso mehr, schon seit Jahren kümmert er sich um Nachhaltigkeitsthemen, hat unter anderem die Firma Ecosia mit aufgebaut, also eine alternative Suchmaschine, wo Bäume gepflanzt werden. Darüber haben wir gesprochen. Aber vor allen Dingen ist er jetzt in das Thema Klimainvestment eingestiegen und will mit sehr viel Geld, ihr werdet gleich hören, wie viel, auf wie viel eigenem Geld, das Klima retten oder den Klimawandel bekämpfen. Denkt jetzt an die ganz großen Themen, aber hat nicht nur als Gutmensch, auch als Unternehmer, also ein bisschen was von beidem, hat es wohl eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Er ist mittlerweile so erfolgreich, dass ich wirklich glauben würde, er ist allein aufgrund des Modells Adblock Plus und der vorherigen Firmen wahrscheinlich einer der reichsten Kölner. Ich glaube, das ist einfach mal, habe ich ihn noch nicht gefragt, aber ist meine These. Ich hoffe, jetzt genug Spannung aufgebaut und damit jetzt direkt rein ins Gespräch mit Tim Schumacher. Herzlich willkommen, Tim Schumacher.
Hallo Philipp.
Du bist jetzt sagen, wenn ich jetzt mal weiß, Sven Schmidt über den Podcast höre, so der Superstar aus Köln. Man ahnt es gar nicht, dass es so erfolgreiche Menschen da gibt in Köln. Es gibt ein paar mittlerweile, ne?
Bist du aus Düsseldorf oder woher diese kleine Spitze gegen Köln?
So meine ich das gar nicht. Ich bin aus Essen und aus Hamburg. aber in der Tat, das ist der Neid der Hamburger, dass in Köln so viel Gutes passiert.
Oder? Ja, doch. Also passiert sicherlich ein bisschen weniger als in Berlin, aber es gibt eine gute Szene und ich fühle mich in Köln wohl. Ich bin ja Wahlkölner.
Ja, wo kommst du schon her?
Aus Freiburg.
Und da habe ich schon beim letzten Mal, glaube ich, gehört, bist du auch schon immer so ein bisschen Öko-Bewegung gewesen früher und sehr so dieses typische Freiburger Bild des sehr ökobewusst erzogenen Menschen.
Ja, absolut. Also ich glaube auch, wir kommen ja sicherlich gleich noch zu meinem neuen Projekt im World Fund, aber da steckt das sozusagen in den Wurzeln. Also ich habe als Kind, ich habe gegen das Atomkraftwerk Fessenheim demonstriert, gegen die B31 Ost-Neu. Ich habe meine Eltern mit Mülltrennung in den Wahnsinn getrieben, all solche Sachen. Das kommt tatsächlich aus meiner Freiburger Zeit.
Ich hätte es ein bisschen geahnt, wobei dann ist ja erstmal dein Weg ganz anders gewesen. Jetzt gleich, wenn wir bei den World Fund sprechen, dann geht es offensichtlich wieder zu diesen Wurzeln zurück. Aber das haben wir beim letzten Mal auch schon ein bisschen angesprochen. Du hast das erste Geld verdient mit Domainhandel, den größten deutschen damals Domain-Marktplatz Sedo gegründet. Ein klassisches Marktplatz-Business, wahrscheinlich aus heutiger Sicht viel zu früh verkauft?
Ja, wahrscheinlich. Wobei, ich habe es 10 Jahre gemacht. Also von daher habe ich es eine Weile auch durchgehalten. Wir waren damals, haben über 100 Millionen Umsatz gemacht, waren 400 Mitarbeiter. Also es war auch eine gute Phase, das einfach einmal alles durchgemacht zu haben. Wirklich von 3 Freunden bis hin zu einem börsennotierten Unternehmen. Und das einmal komplett durchgemacht zu haben, das war ein tolles Learning für mich.
Warst du danach eigentlich schon wirtschaftlich unabhängig?
Nach dem Verkauf, ja, und ich habe dann tatsächlich auch relativ schnell begonnen, das Geld eben in neue Unternehmen zu stecken und auch eben dann begonnen, Climate Tech auch zu machen und meine sozusagen diese ökologischen Wurzeln rauszuholen. Also ich habe wirklich, nachdem ich 2012 bei Sedo ausgestiegen bin, 2013 habe ich damals in Ecosia investiert, mal als Beispiel, und auch noch in einen Kleinwindkraftanlagenbauer und lauter so Sachen, die mich damals irgendwie schon so ein bisschen fasziniert haben.
Sag mal, nur für mich so, du kennst ja meine Fragen zu Größenordnung, so ein Sedo-Exit, der liefert dir dann schon ein 8-stelliges Vermögen dann wahrscheinlich, ne?
Moment, 8-stellig ist
10 Millionen plus.
10 Millionen plus, ja, das war schon die Größenordnung, ja.
Und heute ist ja, also ganz interessant, irgendwie der Käufer damals, oder mittlerweile hängt Sedo so bei Ionos, ne? Das ist ja eine Tochter von 1&1.
Genau, 1&1, United Internet Gruppe.
Und geht es gerade demnächst an die Börse oder sowas? Ist glaube ich geplant, ne, dass Ionos an die Börse geht oder so?
Ja, genau, Ionos geht jetzt nochmal separat, wenn ich es richtig verstanden habe. United Internet ist ja schon länger an der Börse. Wir waren damals auch separat börsennotiert. Also,
was war Market Cap?
Wir hatten in der Spitze, glaube ich, 300 Millionen Market Cap.
Wow.
Wir haben tatsächlich das gemacht, was man heute ein SPAC nennen würde, nämlich mit einem existierenden Börsenmantel. Damals haben wir es nicht SPAC genannt, sondern es war einfach ein alter Börsenmantel, den United Internet praktischerweise rumliegen hatte, wo eben ein anderes Unternehmen rausverkauft wurde, die Adlink. Und dann haben wir diesen Börsenmantel übernommen und so sozusagen den Börsengang durch die Hintertür geschafft.
Aber gibt es da noch eine Verbindung, also auch zu Ionos? Also guckst du jetzt an, was die da gerade machen, so wenn die jetzt in die Börse gehen?
Nicht,
so?
Eigentlich jetzt nicht mehr näher. Ich bin da mit einigen Personen noch freundschaftlich verbunden, aber jetzt nicht mehr im Aufsichtsrat oder irgendwie tiefer. Ich bin aus der Hosting-Branche eigentlich schon, Hosting und Domains und sowas weitgehend raus. Ich habe das über 10 Jahre gemacht und dann irgendwann dachte ich auch, okay, muss mal Zeit.
Hast du aber immer eine teure Domain besessen oder sowas?
Mir gehört immer noch die Schuhmacher.de. Die ist an das gleichnamige Modehaus oder Modemarke aus Mannheim vermietet.
Okay.
Und ich gebe mich mit der Schuhmacher Mie, also der kleinen Bruder sozusagen, zufrieden.
Was kriegen wir da für eine Miete?
Das darf ich, glaube ich, nicht verraten, aber es ist tatsächlich gut. Also es ist wie so eine 2-3-Zimmer-Wohnung in Hamburg. Jetzt vielleicht nicht allererste Schanzenlage, sondern irgendwo weiter draußen, aber ganz okay, ja.
Machst du halt auch diese neuen Domain-Geschichten auf Ethereum, also diese .eth?
Gar nicht. Also mit Blockchain habe ich schon mal gar nichts am Hut. Tatsächlich, da bin ich nie mit warm geworden. Und auch aus der Domain-Welt bin ich wirklich weitgehend raus.
Und der nächste große Abschnitt deinem Berufsleben war dann die Adblock-Phase. Zumindest hat man das aus der Ferne so wahrgenommen.
Absolut,
dass du
dann
irgendwie dich da eingekauft hast, früh gesehen hast, da passiert sowas, da kann man halt Werbung sozusagen in Browsern blocken, also als Browser-Extension. Haben wir auch letztes Mal halt vor 5 Jahren drüber gesprochen, haben wahrscheinlich jetzt viele noch nicht gehört. Erzähl mal ganz kurz, was ist das Modell?
Ja, das ist zwar tatsächlich so eins meiner prägenden Projekte in der Phase danach, 2012, ausgehend dann für viele Jahre. Das ist die Firma IO, die Betreiber von Adblock Plus und jetzt auch Adblock. Und das Modell ist eigentlich relativ simpel. Als Nutzer möchtest du keine nervige Werbung sehen. Dann lädst du dir eben eine Extension oder eine App eben wie Adblock runter und wir blocken dann Werbung. Dann haben wir das sozusagen einen Kniff erweitert, aus 2 Gründen. Zum einen natürlich, um für unser Geschäftsmodell zu schaffen, zum anderen aber auch, um Webseiten, die gut Werbung machen, die Möglichkeit zu geben, eben auch mit guter Werbung Geld zu verdienen. Und gute Werbung heißt für uns eben nicht nervige Werbung. Ja, die meisten von uns haben eigentlich gar nicht so ein Problem mit Werbung. Ja, wenn wenn irgendwo da ein paar unscheinbare Links stehen, wenn irgendwo ein statisches Banner an der Seite steht, ein Bild, ist das okay. Nervig wird's halt, wenn ein Video aufpoppt zum 75. Mal, wenn irgendwelche Sounds sich überlagern, irgendwelche Blinkebanner, all diese Sachen sind nervig. Und wir haben gesagt, lass uns das mal trennen, lass uns eben gute von schlechter Werbung trennen. Die gute Werbung heißt bei uns Acceptable Ads. Und diese Acceptable Ads, die ist standardmäßig, der Nutzer kann das natürlich auch ändern, aber die ist standardmäßig erstmal bei uns, wird die weiter ausgeliefert. Und diese Art Werbetüv, Werbezertifizierung, das ist auch unser Kerngeschäftsmodell. Und Adblock und Adblock Plus sind auf mehreren hundert Millionen Endgeräten weltweit installiert. Und damit haben wir natürlich auch eine gewisse Möglichkeit auch zu entscheiden, welche Werbung gut ist und tun das natürlich im Sinne der Nutzer auch.
Und aber das Modell ist halt, dass dann Firmen, große werbetreibende oder Publisher-Firmen am Ende, also auch Google als Publisher gesehen, genau, oder Facebook als Publisher verstanden, Outbrain als Publisher verstanden, die sich dann bei euch sozusagen whitelisten lassen können, dann sozusagen acceptable werden und dann ihre Werbung ausspielen dürfen, damit ihr Geschäftsmodell durchführen können, aber dafür dann bei euch eine Listing oder eine Art Gebühr bezahlen.
Genau. Wir zertifizieren dann diese Werbeformate, wir checken das gegen die Kriterien. Die Endentscheidung liegt übrigens gar nicht bei uns, sondern die haben wir schon vor Jahren an ein unabhängiges Non-Profit-Committee gegeben, die sozusagen dieser Standard-Setting-Body ist, der zertifiziert, was acceptable Ads ist, aber wir checken natürlich, welche Art von Werbung auch diesen Standards entsprechen. Und das ist natürlich auch dementsprechend aufwendig. Und dafür genau nehmen wir dann eine Gebühr und leiten dann die Werbung entsprechend durch.
Und das hast du einfach früh gesehen, dass da diese Browser-Extension spannend ist, weil die so eine gute Verbreitung hat. Und dann hast du aber als dann Unternehmer dich da eingekauft und dann das Geschäftsmodell quasi erfunden.
Ja, genau. Also ich habe mich damals mit dem Gründer von Adblock Plus zusammengetan und dann haben wir eben zusammen aus seinem Hobbyprojekt eine Firma gebaut und die Idee ist schon auch mit ihm zusammen entstanden. Er hat damals eben vor allem gesagt, wir müssen schauen, dass eben Webseiten auch die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen, weil eben Werbung ist eine wichtige Umsatzquelle und es ist auch nichts, gegen Werbung ist es nichts per se einzuwenden. Wem sage ich das?
Ja,
aber gegen nervige Werbung ist schon was einzuwenden.
Und ich meine, das kann man ja auch sagen, ist ja auch schon häufiger öffentlich geworden, das ist ein Modell, gegen das auch viele klagen, gegen das auch, weil das auch viele keinen Bock haben. Ich glaube, seit Jahren seid ihr mit Axel Springer vor Gericht sozusagen. Zuletzt hattet ihr verschiedene Prozesse wieder gewonnen, habe ich gesehen. Ich bin nicht im Detail drin, aber es gibt da durchaus auch Friktionen.
Ja, absolut. Das ist ein umkämpftes Modell gewesen. Wir haben das bis zum Bundesgerichtshof und dann sogar Bundesverfassungsgericht hochgekämpft, schon alles gewonnen. Gerade jetzt wieder, im Januar 2022, frisches Urteil vom Landgericht Hamburg, wo Springer es nochmal versucht hat, ist ein bisschen schade, weil es halt eigentlich relativ klar ist, dass der Nutzer entscheiden sollte, was auf seinem Computer passiert. Und eigentlich ist das Grundmodell ist mittlerweile gesagt und deswegen sollte man sich tatsächlich jetzt anderen Sachen zuwenden, aber es ist in der Tat nicht unumkämpft, das Modell.
Und man muss sagen, die Firma ist auch sehr, sehr erfolgreich wirtschaftlich. Ne? Also wenn man da so nachguckt, da habt ihr, glaube ich, im besten Jahr 2018 fast 30 Millionen Ergebnisse mitgemacht. Das ist schon auch ungewöhnlich viel. Ne?
Ja, also absolut. Die Firma ist profitabel, schon seit vielen Jahren, damit auch unabhängig, wird auch im kleinen Gesellschafterkreis gehalten. Und das ist
sagst du so ganz bescheiden, bodenständig?
Absolut ist eine tatsächlich eine bodenständige Firma. Also wir sind ja nie Venture finanziert worden, wir sind deswegen auch nicht jetzt groß in den Finanzierungen, in den Blogs über Finanzierungsrunden und so weiter aufgetaucht, sondern es ist eigentlich wie so eine mittelständische Firma, die halt von jetzt mittlerweile dann Till und meinem Mitgründer Till und mir primär gehalten wird. Und,
du hast dann nochmal nachgekauft.
Wir haben jetzt nochmal ein bisschen sozusagen zurückgekauft mit eigenen Mitteln. Überlegen jetzt aber auch durchaus, wer jetzt nochmal zu uns passen könnte. Es ist ja auch immer ganz gut, sich wieder nach außen zu öffnen.
Also das heißt, ihr wollt eine weitere Übernahme machen oder Leute suchen? Oder?
Beides. Also zum einen erweitern wir auch das Führungsteam gerade nochmal. Jan Wittek ist dazugekommen.
Den kenne ich gut.
Von Google. Ja, super. Dann viele Grüße. wir erweitern aber natürlich auch das Team insgesamt. Wir suchen auch Übernahmen, weil du es gerade angesprochen hast, ist durchaus auch was. Aber auch tatsächlich auf Shareholder-Ebene ist immer mal wieder die Überlegung, gibt es vielleicht ein, zwei Leute, die zu uns passen würden, die uns auch nochmal helfen, den Horizont zu erweitern. Kleiner Shareholder-Kreis hat ja nicht nur Vorteile, sondern man...
Also ist aber das dann wahrscheinlich jetzt eher Private Equity oder Leute, die da jetzt einsteigen, das muss man schon etwas tiefer Taschen haben.
Ja, Private Equity oder VC oder auch einfach Strategen, das gäbe es, die Möglichkeit gäbe es tatsächlich auch.
Okay. Wie groß, wie viele Menschen arbeiten da?
Wir sind jetzt gut 200 Leute.
Oh, wow, das ist ja schon... Und dann Umsatz ist dann wahrscheinlich irgendwie auch so ein 60, 70 Millionen oder so?
So war es die Größenordnung, absolut.
Und
gut geschätzt.
Machst denn du da die Deals noch selber? Also wenn da jetzt irgendwie Facebook, stell mir vor, das ist ja schon ein globaler Deal, die sozusagen dann zu whitelisten. Ich nehme an, das ist einer der größeren Umsatztreiber bei euch. Da fährst du dann in Silicon Valley und handelst dann da mit denen das aus?
Das habe ich ganz am Anfang gemacht. Also so die Jahre 2012, 2013, da sind Till und ich dann immer zusammen ins Valley und haben viele der Grundsteine auch gelegt. Jetzt in den letzten Jahren bin ich einfach nur noch Gesellschafter und Aufsichtsratschef. Also Chairman of the Board, bin aber nicht mehr operativ tätig.
Okay, also auf jeden Fall mal ein sehr interessantes Modell. Und wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, wahrscheinlich die weltweit größte Browser-Extension
ja,
überhaupt.
Ja, absolut. Also, das sind wir definitiv.
Und du hast ja dann noch mehrere dazugenommen. Ne? Also Adblock, Adblock Plus, und dann gibt es noch weitere, auch sozusagen Adblocking Browser-Extensions, die anders heißen, die du dann auch über die Jahre gekauft hast, ne?
Wir haben über die Zeit mal immer was gekauft, wobei jetzt bei den Extensions sind tatsächlich Adblock und Adblock Plus die beiden primär.
Und die haben dann auch so den 80% Marktanteil?
Ja, irgendwas um die Ecke.
Und okay, und das nächstgrößere Browser-Extension-Segment überhaupt nach Anzeigen ausblocken ist, dann haben wir gerade darüber spekuliert, wahrscheinlich irgendwie Cashback-Systeme oder irgendwie sowas.
Ja, Cashback-Systeme sind, glaube ich, relevant. So Image-Capturing-Themen sind groß bei Browser-Extensions. Und ach, es gibt ja für jede, ist ein bisschen wie bei Apps, es gibt für jedes erdenkliche Problem gibt es eine Browser-Extension.
Okay. Und bei dir ist dann so weitergegangen, dass du schon, obwohl das Geld aus diesem umstrittenen Modell kommt, aber ich meine, man kann ja sagen, das ist jetzt mehrfach jetzt geprüft, ist alles legal natürlich, hast du dich entschieden, ich investiere auch in bewusst nachhaltige Themen und ich war letztes Mal auch schon einer der größten Investoren von Ecosia, war's? Also Ecosia ist ja ein Hammermodell, am Ende eine Suchmaschine.
Ja, genau. Also Ecosia kam damals, war tatsächlich eins meiner allerersten Investments nach meinem Ausstieg bei Sedo. Und dann habe ich damals einen kleineren Betrag investiert. Die Mitgründerin vom Christian Kroll, dem Gründer, seine Schwester war das, die auch mit rausgekauft, die wollte nicht mehr. Und habe dann einfach viele Jahre geholfen, auch Ecosia groß zu machen. Ich bin also nicht der Gründer, das ist Christian. Aber war da auch einer der aktiveren Menschen, gerade so in der Anfangsphase. Und da muss man jetzt dazu sagen, ich habe dann, wir haben dann 2018 Ecosia in eine Purpose Company, also in ein Unternehmen in Verantwortungseigentum umgewandelt. Das ist vom Modell nicht unähnlich einer Stiftung, nur halt ohne den, ohne dass man den administrativen Ballast, den man bei Stiftungen oft hat. Und von daher ist es jetzt nicht mehr ein Investment, sondern wirklich ein Leidenschaftsprojekt von mir. Und das ist es weiterhin. Ich glaube, wir brauchen eine europäische, unabhängige Suchmaschine. Wir brauchen eine Suchmaschine auch, die nicht nur nach vorne stellt, wer am meisten zahlt, sondern die auch nachhaltige Lösungen nach vorne stellt und die vor allem eben keine unglaublichen Monopolgewinne gewirtschaftet, sondern die auch mit diesem Geld was Sinnvolles tut. In unserem Fall tun wir das unserer Meinung nach aller Sinnvollste, nämlich wir nehmen einfach das Geld, was wir aus der Suchmaschine verdienen und pflanzen damit Bäume. Wir sind einer der größten Baumpflanzprojektierer der Welt. Das ist eigentlich das Kernmodell.
Und welcher Software läuft die Suchmaschine?
Das ist ein Mashup aus verschiedenen Themen. Also wir nutzen unter anderem Bing, aber auch weitere Lösungen und zeigen es dann an. Im Prinzip funktioniert Ecosia genauso wie Google oder Bing. Man hat einen Suchschlitz, da gibt man was rein und es kommt ein Ergebnis raus und funktioniert auch eigentlich genauso wie die anderen. Nur eben mit dem gravierenden Unterschied, dass mit dem Geld Bäume gepflanzt werden, dem Geld aus den Ad-Klicks.
Okay. Und das ist wird immer größer jedes Jahr. Wir hatten den Christian Kroll auch schon mal hier im Podcast. Auch das irgendwie, ich glaube 2018 um die Weihnachtszeit hatte ich das mal gemacht, Folge 169 war das. sag mal, da eine Größenordnung, wie viel Umsatz macht Ecosia aktuell?
Das kann man nachgucken. Ecosia ist die transparenteste Firma von allen, die ich kenne. Die machen jeden Monat einen Transparenzreport, wenn man einfach auf ecosia.org geht. Ich glaube, momentan sind es 2,5 oder 3 Millionen im Monat.
Umsatz,
ja. Und aber auch davon sehr, sehr hohe, in Anführungsstrichen, Profitabilität. Ja, also was übrig bleibt und was übrig bleibt, geht in Bäume. Das heißt also, die Endprofitabilität ist null. Aber wie gesagt, das ist eben auch mittlerweile ein Unternehmen im Verantwortungseigentum, wo Christian und ich auch jegliches Recht verwirkt haben, in irgendeiner Weise finanziell davon zu profitieren. Das Unternehmen ist auch unverkäuflich. Also das ist ein Sonderfall. Ist übrigens, falls ihr noch nicht im Podcast hattet, die Purpose Foundation. Achim Steuernagel wäre auch mal ein guter Kandidat mal zu interviewen, weil es ja eine neue Gesellschaftsform ist, die jetzt sogar im Koalitionsvertrag verankert ist als mögliche weitere Gesellschaftsform. Wird breit unterstützt, auch von den Grünen, von der FDP, von den beiden eigentlich insbesondere. Und ist ein spannendes alternatives Modell auch noch. Und genau, von daher, also ist das wichtig zu wissen, dass es halt einfach ein Non-Profit ist für uns.
Hinweis auf Findling. Findling ist eine sehr erfolgreiche SEO-Agentur, die bis vor einiger Zeit noch Webstube hieß und mir vor allen Dingen deswegen ins Auge gestochen ist, weil ihre Masterclass beim OMR-Festival ruckzuck ausverkauft war. In Minuten wollten Menschen hören, was die Kollegen von Findling zum Thema SEO zu sagen haben. Ein Grund dafür sicherlich die Referenzen. Findling arbeitet unter anderem für Firmen wie Snox, Ergotopia, Dermanostik oder Mein BAföG. Der Fokus ist also, Firmen über Performance SEO beim Wachsen zu helfen. Wer rausfinden möchte, ob sich für ihn auch SEO lohnt oder die Ansätze von Findling vielleicht konkret lohnen, der kann sich eintragen. Es gibt keinen Sales Call, sondern eine kostenlose Beratung unter findling.de/OMR. Also auf der Landingpage eintragen und dann gibt es eine Beratung, wenn es richtig gut läuft, vielleicht von Maurice Marinelli, dem Gründer persönlich. Zurück zum Podcast.
Und das ist inspiriert, dieser Erfolg. Ja. Jetzt den World Fund zu machen, das ist nämlich jetzt das nächste Thema. Also, ne, wenn man so guckt, Sedo, dann Adblocking, dann nebenher Ecosia, viele andere auch Investments, können wir gleich mal drüber sprechen, was das so war als Business Angel. Und jetzt aber als ganz großes kam vor kurzem die Nachricht, okay, es gibt einen World Fund von dir mit 350 Millionen Fondsvolumen, was ja schon für deutsche Verhältnisse echt ein Wort ist. Kam das ein bisschen aus den Ecosia-Erfahrungen?
Ja, absolut. Also Ecosia hat mich und auch meine Mitstreiter da in vieler Weise auch motiviert. Zum einen habe ich jetzt viele Jahre bei Ecosia mitgewirkt und eben auch gesehen, wie aus so einer sehr nachhaltigen Idee einfach auch ein echtes Unternehmen werden kann. Ich habe auch gesehen, wie mit was für tollen Menschen man dabei arbeitet. Ja, also wenn wir Bewerbungen bei oder Stellenausschreibungen bei Ecosia haben, dann haben wir wirklich oft viel mehr Bewerbungen als auch in anderen Unternehmen, weil wir einfach merken, so viele Menschen wollen einfach für dieses Thema arbeiten. Ja, die Klimakrise ist meiner Ansicht nach einfach das größte Thema, was die Menschheit hat. Und zum Glück gibt es einfach sehr viele Menschen, die sagen, ja, ich möchte sinnstiftend arbeiten. Und wir leben ja zum Glück in einer wohlhabenden Gesellschaft und es gibt viele Jobs und die meisten, ob sie jetzt Entwickler oder Social Media Leute oder Podcaster oder alles, jeder kann sich die Jobs aussuchen und dann sagen die meisten, ich will was machen, wo ich wirklich dran glaube. Und das ist eine ganz starke Motivation und da das wollten wir auch übernehmen und damit auch sagen, wie viel mehr Unternehmen können wir noch mit anschieben, die...
Was muss ein Unternehmen machen, damit die für euch interessant sind? Also ihr macht jetzt ja, also World Fund heißt nachhaltig, heißt Klimawandel ist euer Ziel. Was ist das für eine Firma oder was sind das für Firmen, die da investiert?
Genau, wir gucken nur nach Unternehmen, die klimapositiv sind, die also eine ganz starke positive Klimawirkung haben. Wir messen das auch. Kernzahl ist bei uns, es muss 100 Megatonnen Potenzial haben an Klimagasen einzusparen. Das ist sehr signifikant. Das heißt also, eine Technologie muss wirklich die Möglichkeit haben, auch global ausgerollt zu werden und damit eben Klimagase einzusparen. Und das ist unser Kernfokus. Ansonsten achten wir natürlich aber trotzdem auch darauf, ist das ein tolles Team? ist das Geschäftsmodell sinnvoll, haben die gute Traction, also wir achten auch natürlich auf dieselben Sachen.
Wie viele Investments haben wir schon gemacht?
Wir haben jetzt 5 Investments gemacht. Spannende Sachen dabei, sind Food-Themen dabei. Wir haben so ein Plant-Based Steak gemacht, ein slowenisches Team, dann Koa, ein Kakaosubstitut aus Münchner Team. Kakao, da muss man dazu wissen, dass Kakao auch einer der großen Probleme für Regenwaldabholzung ist, so ein bisschen wie Palmöl, wissen nur die wenigsten. Und deswegen hat tatsächlich Kakao auch eine sehr negative Klimawirkung, zumindest konventioneller Kakao, der die meisten ausmacht. Dann haben wir die Tree Card gemacht mit Ecosia. Das ist diese Holzkreditkarte, die auch gleichzeitig noch Bäume pflanzt. Das ist sozusagen Ecosia für die Hosentasche. Dann haben wir Recap aus München gemacht, die Becherlösung, das Pfandsystem. Und das letzte Investment ist ein ganz witziges, wo ich auch erstmal gefragt habe, so, wo ist hier die Klimawirkung? Das ist Spaceforge aus den UK. Die haben eine Fabrik im All, ein Fabriksystem für Produktion im All. Und die Grundidee ist, Chipproduktion ins All zu bringen. Und ich habe dann gelernt, auf die Frage, was ist eigentlich da die Klimawirkung, dass man einfach Chips auf diese Weise so viel, also Halbleiter, so viel energieeffizienter produzieren kann, dass die Klimawirkung davon ganz enorm ist. Und das sind unsere bisherigen 5 Investments.
Okay, aber das heißt, ja, das muss irgendwie sozusagen den Klimawandel helfen zu bekämpfen. Aber es muss am Ende sich auch um eine Firma handeln, die für euch wirtschaftlich irgendwie Rendite erbringt.
Genau, es muss auf jeden Fall auch Rendite erbringen. Wir sind auch angetreten, um natürlich auch das Geld, das uns Investoren und Investorinnen anvertraut haben, zu mehren. Wir glauben, dass das deswegen gelingt, weil das nächste Jahrzehnt, diese 20er Jahre, die werden meiner Meinung nach auch eine Dekade der Dekarbonisierung. Alle wollen carbon neutral werden, die Unternehmen verlangen danach, die Konsumenten verlangen danach, die Regulierung ändert sich. Ja, der CO2-Preis hat im Zertifikatehandel gerade neue Höhen erreicht. CO2-Steuern erhöhen sich jetzt jedes Jahr automatisch. Das sind alles Dinge, die CO2 teurer machen, müssen sie, ja, wenn wir nicht kollabieren wollen als Welt. Und es fehlen aber noch die Technologien dafür. Und das heißt, das wird einen Push geben über die nächsten 10, 20 Jahre, der wird ähnlich anstrengend auch sein wie die Digitalisierung. Und dafür braucht es Unternehmen.
Wie viel Geld muss man selber mitbringen, um seinen Fonds mit 350 Millionen aufstellen zu können? Also ich meine, so eine Idee zu haben, das haben ja hoffentlich viele. Du hast es auch gehabt, aber du hast dann jetzt irgendwie auch die Situation für dich erschaffen, wo du dann selber auch nicht nur das Know-how hast, einen Fonds zu machen, sondern auch das Kapital hast, zumindest selber da auch Geld reinzustecken. Also 350 Millionen, das ist ja nicht alles dein Geld, aber kannst du mal so ein bisschen eine Größenordnung geben, wie viel da so reingeflossen ist von dir, von anderen?
Klar, also wir sind ein Partnerteam von 4 Partnern. Daria, Craig und Daniel noch neben mir, die auch alle zu einem guten Teil auch Fonderfahrung haben. Ich bin ja eher der Unternehmer und auch Investor, aber auch die unternehmerische Seite, und wir haben zusammen, das nennt man im GP-Commitment, im Fonds-Jargon, zusammen 10 Millionen eingebracht, was relativ viel ist für ein GP-Commitment, was daran zeigt auch, dass wir daran glauben. Dann sind 10 Millionen committed von Ecosia als Anker-LP.
Das ist Ecosia, die Stiftung hat dann sozusagen jetzt nicht nur Bäume pflanzen als Zweck, sondern die hat auch noch den Zweck, auch noch bei euch mit reinzumisten.
Ja, beziehungsweise das Geld ist ja quasi nur geparkt. Das wird irgendwann, hoffentlich werden wir es Ecosia wie den anderen auch, das 3- oder 4-fache Geld zurückzahlen, und dann kann Ecosia nochmal mehr Bäume pflanzen. Okay. Weil Ecosia hat natürlich auch langfristige Verpflichtungen, wie viele andere auch. Viele Projekte laufen langfristig, nicht immer kann Geld sofort verwendet werden. Und von daher ist es tatsächlich für Ecosia auch was am Ende schon wieder den Bäumepflanzen zugutekommt. Aber wo es natürlich auch für uns toll war, dass Ecosia das mitgeholfen hat, mit anzuschieben. Ansonsten ist Ecosia aber ein normaler LP wie andere auch.
Aber ist von deinem jetzt Privatvermögen, das ich jetzt so schätze, ist es dann gar nicht so ein großer Teil, ne? Also jetzt ein Teil von 10 Millionen?
Von einem liquiden Teil ist es schon relevant, auf jeden Fall, weil so wie bei den meisten Unternehmern da draußen ist ja das meiste Geld einfach in mein Unternehmen gebunden, und ich habe jetzt auch nicht vor, die morgen zu verkaufen, und dann ist Ist 10 Millionen schon? Ist das ja liquides Geld.
Genau. Und wo kommen dann die restlichen 340 Millionen her?
Die kommen von anderen Unternehmern, viele Unternehmerinnen, Investoren, die an uns glauben. Also wir haben jetzt tatsächlich schon einen guten Teil zusammen. Also wir haben jetzt fast die Hälfte committed mittlerweile und haben im ersten Schwung, wir sind natürlich noch weiter offen, aber im ersten Schwung haben wir wirklich teilweise die tollsten Namen auch der deutschen Gründerszene, Gründer von Trivago, der Rolf, dann Econos vom Alex Samwa, dann Gründer von Next Kraftwerke, viele Unternehmer, insgesamt über 100 Investoren jetzt, 100 LPs.
Also schon relativ kleinteilig zusammengebaut.
Schon kleinteilig. Das unterscheidet uns tatsächlich auch von anderen, die da rangehen. Aber wir haben das sehr bewusst gemacht, weil wir wollten einfach gerade so in dieser ersten Phase sehr viel schlaues Geld und haben auch sehr viel, haben jetzt über 100 LPs, aber eben sehr eigentlich nur schlaue Leute, die auch viel sehen. Ja, das Tolle ist ja, man hat zwar dann mehr Leute, ein bisschen mehr administrativen Aufwand, aber wir haben dadurch ganz viele Leute, die da draußen ja rumlaufen und die andere tolle Teams sehen, Climate Tech Deals, die ihre jeweilige Expertise haben in ihren Bereichen. Und das Thema Klima berührt ja jeden Bereich unseres Lebens. Und dann auf Leute zugreifen zu können und einfach mal zu sagen, was haltet ihr davon? Könnt ihr hier Intros machen? Wer ist denn dafür der Experte? Das ist für uns natürlich unglaublich wertvoll. Und deswegen haben wir uns bewusst dafür entschieden, eben da so ein bisschen größer das aufzubauen.
Und normalerweise, wenn man so einen Fonds macht, also jetzt, dann erwarten so Investoren klassisch so 4x, also eine Vervielfachung des Geldes. Ne? Ist das bei euch auch so, dass du mindestens was man
ja, absolut, schaffen muss? Absolut. Also das ist absolut auch unser Ziel und unser Anspruch und ich glaube, dass wir das schaffen werden.
Also dann halt so vielleicht sogar 5 oder 6 oder noch mehr.
Das ist natürlich noch besser. Also ich sag mal, am Ende alles, was über 3x geht, ist am Ende dann doch gut. Ja, das
muss ich vorstellen, ist ja nicht wenig Geld.
Also ist nicht wenig Geld, nee.
Also aus 1 Million 3 zu machen, ist vergleichsweise, höre ich immer, einfacher,
ja,
als aus 350 dann über 1 Milliarde zu machen. Ne?
Genau. Das ist tatsächlich schwieriger. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, auch das sagt die Statistik, dass First-Time-Funds, also erst gegründete Fonds, besser performen als spätere Fonds.
Warum ist es wohl so?
Also ich glaube, es gibt 2 Gründe. Zum einen strengen sich die Teams einfach am allermeisten an. Ja, am Anfang möchte man unbedingt beweisen, dass man es schaffen kann, weil nur dann kriegt man Anschlussfinanzierungen. Und das kann auch jeder bestätigen. Wenn man es am Anfang schafft, beim ersten Fonds, dann wird man beim zweiten sozusagen mit Geld zugeschissen. Und deswegen strengt man sich wahnsinnig an. Und das Zweite ist, dass die zweite und dritte Fondsgeneration in der Regel automatisch größer wird, wenn man Erfolg hat. Ja, die anderen hören einfach irgendwann auf. Und dann kommt wieder das zum Tragen, was du gerade gesagt hast, nämlich eben ein kleinerer Fonds performt besser. Und es ist ja immer kleiner, ist relativ zur nächsten Fondsgeneration.
Und sag mal,
im Vergleich zu den Amerikanern übrigens ist 350 nicht viel. Das ist ja eins der Kruxe, die wir haben. Wir haben in Europa eine Riesenmenge an Patenten, an schlauen Leuten, an Gründungen auf demselben Level wie Europa und wie Asien und die USA. Aber wir haben nur ein Drittel bis ein Viertel des Venture Capitals zur Verfügung. Und deswegen ist 350 im weltweiten Vergleich eigentlich gar nicht so viel Geld. Wir bräuchten noch viel mehr von der Sorte.
Mhm. Diese Leute glauben ja auch an dich als Unternehmer. Und dann hast du ja auch bewiesen, jetzt haben wir gerade gehört, Ecosia, Adblock, dass du ein sehr gutes Händchen hast, also eine Mischung aus Unternehmer und Investor, so in Personalunion oder so, ne, was kaufen, selber reingehen oder viel mitmachen. Was waren denn noch so Angel-Investments, die du sozusagen gemacht hast, bevor das jetzt mit dem Fund losging?
Einige Sachen. Also jetzt neben Ecosia, Zola zum Beispiel war ich relativ früh drin. Die Solardachfirma ist mittlerweile einer der größten Solardachbauer Deutschlands. Dann Pachama.com, da bin ich ein bisschen stolz drauf, weil das kam über einen Kontakt. Es ist eine eigene Firma aus dem Silicon Valley, wo ich auch früh rein investiert habe. Und dann jetzt in der allerletzten Runde sind irgendwie Jeff Bezos und Gates eingestiegen. Das ist eine Carbon Offsetting Plattform.
Das heißt, du machst auch schon immer Angel Investments gerade bewusst in dem Bereich?
Ja, ich mache tatsächlich schon seit 10 Jahren. Davor habe ich meine allererste Firma in dem Bereich war eine Kleinwindkraftanlagenfirma, also, da mit der Idee sozusagen dass man genauso wie man sich eine Solaranlage aufs Dach stellt, könnte man sich auch eigentlich so ein kleines Windrad aufs Dach stellen. Der Wind ist ein bisschen stabiler als Sonne und auch ein bisschen gegenzyklisch sozusagen zur Sonne. Und die haben wir dann irgendwann verkauft, weil wir gemerkt haben, wir brauchen, das muss an den Mittelständler gehen, der die Produktionskapazität dafür hat, und die werden jetzt auch produziert. Also ich habe da schon viele, viele Sachen gemacht.
Und dieses Pachama, das ist, also sozusagen dann Jahre nach dir kommt dann irgendwie Jeff Bezos und Bill Gates da rein. Ist die Firma jetzt ein paar Milliarden schon wert?
Noch nicht ein paar Milliarden, aber die sind auf dem Weg. Also ich glaube, die werden eins der Climate Unicorns, die, von denen es hoffentlich sehr, sehr viele gibt, die wirklich sowohl Unicorn in der Bewertung werden, als auch ein Unicorn in der Menge an CO2, was sie der Menschheit einsparen.
Okay, und das ist ein amerikanisches Gründerteam?
In dem Fall ist es ein argentinisches Gründerteam, die aber im Silicon Valley leben.
Okay, und sag mal, klassische Digitalfirmen, also machst du dann gar nicht, also sagen eher so B2C-Internet oder so?
Habe ich auch noch viele Angel Investments doch auch gemacht in diesem Bereich. Es gibt schon auch noch, insbesondere in den existierenden Vehikeln, die ich habe, mache ich die auch weiter. In den meisten Fällen aber auch mit bestehenden anderen Teams. Also da bin ich nicht der Haupttreiber dieser Themen. Das mache ich aber schon weiter. Aber ich versuche tatsächlich mehr diese Sachen zu verbinden. Also auch jetzt im World Fund versuche ich sehr viele Themen zu machen, die auch eben Software oder Marketplaces oder Internetthemen, also die Sachen, die ich eigentlich kann, zu verbinden mit Klima und eben nicht nur Hardware zu machen. Aber die anderen zum Beispiel, die wir im Team haben, die machen ja auch viel Hardware.
Und der Fonds sitzt dann irgendwie auch sozusagen in Berlin, in Köln?
Ja, der Fonds, wir sind sozusagen ja auch ein Kind der Pandemie, sind genau während Corona gestartet und von daher auch remote angelegt. Ich wohne in Köln und bleibe auch in Köln. Das Headquarter ist in Berlin. Wir haben auch ein großes Team in München, zwei Leute in Amsterdam, einen in Barcelona. Also mittlerweile sind wir verstreut und kriegen das aber ganz gut gemanagt.
Und man muss auch wissen, wenn man so einen Fonds macht und das vernünftig macht, dann ist es so, dass es gibt so einen europäischen Kapitalgeber, der dann solche Investments auch matcht und also Europa möchte ja generell, dass solche Fonds existieren und die Wirtschaft da gefördert wird. Das heißt, so 10-20% so eines solchen Fonds kommen dann von diesem ALF. Also die geben dann halt, gibt dann die EU quasi dazu an Mitteln.
Ja, da muss man sich bewerben, haben einen rigorosen Auswahlprozess. Ist ein sehr renommiertes Konstrukt, weil es eben auch im Unterschied zu vielen anderen staatlichen Programmen wirklich sehr wirtschaftsnah denkt und sehr, ich finde, der EIF, der European Investment Fonds, ist sehr intelligent konstruiert. Und die treten eigentlich als ganz normaler LP, als Investor ein. Also es ist kein Fördergeld, sondern es ist wirklich so, wenn der EIF irgendwo in einen Fonds reingeht, dann guckt er sich den sehr genau an. Der hat natürlich sehr gute Daten auch, sehr schlaue Analysemethoden. Und der geht dann rein, wie jeder andere auch, aber eben natürlich mit einer großen Summe. Und ist natürlich auch ein schönes Signal.
Das sind dann aber so 10-20% von euch Größenordnung?
Ja, also ich glaube, die Größenordnung, die üblicherweise bei Fonds dieser Größe sind, sind ja wahrscheinlich 10-20%, können mal auch mehr oder weniger sein, aber das ist die Größenordnung.
Okay. Und was wir auch mal besprechen müssen, ist, wir dürfen ja bei einem deiner anderen oder ja hoffentlich auch größeren Ventures ein bisschen mit dabei sein. Also in dem Fall sogar mein langjähriger Partner Tobias Schlöttke ist jetzt auch bei dir Partner einem Unternehmen. Ich habe selber auch mit investieren können, weil auch ehrlicherweise das Größte, was ich jemals investiert habe, bei dir jetzt investiert in ein neues Projekt, das heißt SaaS Group. Sag mal ein paar Worte dazu.
Ja, das ist ein Projekt, was ich vor ein paar Jahren begonnen habe. Da geht es darum, SaaS-Firmen zu kaufen, kleine SaaS-Firmen, weil eine Sache, die wir da immer gemerkt haben, ist, dass es... Es gibt so eine große Aufmerksamkeit auf Venture-orientierte Firmen, die eine Finanzierungsrunde, die nächsten 5 Millionen, nächsten 50, so, da dann irgendwann IPO, da sind alle Augen drauf, aber es gibt eine Welt da draußen von Zehntausenden von kleinen Tools, die von super motivierten Entwicklern gebaut werden in jahrelanger Arbeit, und die wirklich oft einen klaren Painpoint bedienen. Also die lösen irgendein kleines, feines Problem. Ich gebe mal jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel aus unserem Portfolio. Wir haben ein Tool, das heißt Pre-Render. Pre-Render.io, die machen nichts anderes, als große JavaScript-Seiten zu pre-rendern, damit der Googlebot sie besser findet. Das ist also ein Tool, was eigentlich nur Tech-SEOs von großen JavaScript-Seiten benutzen. Es ist also durchaus ein überschaubarer Markt, aber er ist groß genug für ein paar Millionen Umsatz. Und von dieser Art von Tools gibt es wirklich ja, Zehntausende da draußen. Und
was der Normalmensch nicht ahnt. Ich hatte das auch ein Gefühl, so ein bisschen, wenn man es über die ganzen letzten Jahrzehnte, in der ich in der Branche bin, auch mit Tobias natürlich immer gesehen habe, was es so alles gibt. Aber dass dann so viel ist und dass da eine richtige Community ist, war mir auch lange nicht klar, bis du dann irgendwann mal kamst. Ne?
Ja, und das ist eben was da, da ist es dann oft so, dass nach ein paar Jahren die Gründer auch sagen, so, oh, jetzt will ich mal was Neues machen, nach 5 Jahren, oder sie merken, oh, ich müsste Leute einstellen, ich habe darauf gar keine Lust. Und wir haben eigentlich dafür ein gutes Modus gefunden, diesen Unternehmen eine neue Heimat zu bieten, das ein bisschen zu professionalisieren und damit eine Gruppe auszubauen aus eben unabhängigen SaaS-Tools. Und das betreiben wir jetzt seit einigen Jahren. Und wie du schon sagst, der Tobi Schlottke, ganz toller Partner jetzt seit einer Weile bei uns, dann mein alter Sedo-Mitgründer und guter Freund Ulrich Essmann ist seit vielen Jahren auch dabei. Und da haben wir ein Team auch drum gebaut, die das natürlich dann auch Vollzeit alle machen, Team mittlerweile von etwa 50 Leuten. Und das ist tatsächlich noch ein weiteres Projekt, was ich aktuell habe.
Und aber da auch kein Venture Capital, sondern das...
ist auch kein Venture Capital Case, sondern es ist eher was wir sozusagen auch bootstrappen. Wir haben auch so ein bisschen da diese Bootstrapping-DNA und es gibt ja oft so diese Diskussion, die VC-Welt, die, wie gesagt, sehr viel Aufmerksamkeit kriegt, wo ich manchmal denke, so manche Gründer messen sich dran, ob sie eine Funding-Headline in deutsche Startups oder Gründerszene haben. Und das ist so eine Vanity-Metric für sie. Und dann gibt es eben diese Bootstrapping-Welt, wo Leute einfach klein, fein jeden Tag ihren Job machen und sich mit dem finanzieren, wo sich eigentlich Unternehmen finanzieren, nämlich mit Umsatz von Kunden. Und die kriegt halt viel weniger Aufmerksamkeit. Und das ist eben auch unsere DNA. Und deswegen sind wir auch selber nicht VC-finanziert, sondern sind selber eigentlich auch mehr oder weniger bootstrapped, aber dann halt mit bisschen Debt, bisschen Eigenmitteln auch. Und
der Debt heißt auch, also Kredite bei Banken, das heißt, wenn man da was kaufen will, das sind ja dann im Zweifel profitable Projekte oder Firmen, dann kommt eine Bank und gibt dafür einfach einen Kredit.
Ja, also ganz einfach ist es auch nicht. Banken scheuen ja viele digitale Themen, aber es ist definitiv leichter, als wenn man sagt, ich habe hier ein Unternehmen, was vielleicht mal irgendwann in 10 Jahren einen Exit macht. Also der World Fund Case, den kriegt man definitiv nicht bankenfinanziert. Und das ist jetzt hier bei dem SaaS-Thema auf jeden Fall deutlich leichter, weil SaaS ja auch recurring ist. Ist ja so ein bisschen wie so ein Mietshaus.
Wo ist deine Zeit gerade am meisten drauf, also von den Themen?
Also definitiv World Fund. Das ist bei mir mein Hauptthema. Das
darfst du mal nicht sagen.
Und SaaS Group ist es dann sicherlich klare Nummer 2. Dann so die bestehenden Beteiligungen.
Okay. Ja. Und aber das heißt, für dich ist es auch so, du willst diese Dinge jetzt offensichtlich langfristig machen, so einen Fonds, da macht man dann einen, da macht man irgendwie nach 3-4 Jahren dann den nächsten. Also das ist jetzt so, dass man da jetzt nicht, wenn man aufhört zu arbeiten, sondern du suchst immer eine neue Herausforderung, willst jetzt tatsächlich irgendwie versuchen, auch das Geld, das du verdient hast, sinnvoll zu investieren, dann noch einen größeren Impact zu haben.
Ja, absolut. Und ich bin auch in diesen Projekten immer langfristig engagiert. Also ich habe auch meine letzten Sachen, also Sedo habe ich 10 Jahre gemacht, bei Cosia bin ich jetzt fast 10 Jahre dabei. Ich handle durchaus auch gerne mal 2-3 Projekte parallel und mache die aber dafür dann auch 10 Jahre oder 15 Jahre oder noch länger. Das ist... ich meine, wie du auch, wie lange macht ihr OMR schon von den Anfängen?
12, 13 Jahre.
Ja, ist krass, ne? Zeit vergeht.
Im jetzt kommenden Hinweis mal nicht AdTech oder B2B-Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und alle unter 18 jetzt bitte weghören, mir berichten wird, warum er Monkey 47 so besonders findet. Max.
Ja, Philipp, es steckt direkt im Namen. Das sind die 47 Botanicals, die dem Ganzen einen einzigartigen Geschmack verleihen. Das sind zum Beispiel die Preiselbeeren aus dem Schwarzwald, die ihm auch eine ganz besondere Note geben.
Aha, und was hast du da mitgebracht?
Meinen Favoriten, den Monkey 47 Tonic. Super einfach, ein paar Eiswürfel, etwas Monkey 47, das Ganze aufgefüllt mit Tonic Water und einer Grapefruit-Seste obendrauf. Fertig ist der erfrischende Drink.
Okay, und das schmeckt dann?
Auf jeden Fall. Beim ersten Schluck spürst du direkt die Wacholdernote, frische Zitrusnoten und eine leichte Pfefferschärfe. Für mich ist es genau die Balance dieser Aromen, die den Gin ausmachen.
Und gibt's noch was über Monkey 47 als Brand zu sagen?
Ich meine, du siehst es ja schon am Apotheker-Design der Flasche. Die Brand ist mit super viel Liebe gestaltet. Vom Etikett bis hin zur Website, die aussieht wie eine alte Zeitung. Da wundert es mich ehrlich gesagt auch nicht, dass Monkey47 bereits zum 8. Mal in Folge als Top-Trending-Gin-Brand ausgezeichnet wurde.
Also an alle, probiert Monkey47 gerne aus. Überzeugt euch selber von seiner Qualität, dass das hier, was der Max berichtet, wahr ist. Ich wiederhole nochmal, Monkey47, Monkey47 zum Mitschreiben in Bar oder Supermarkt demnächst mal ausprobieren. Zurück zum Podcast.
Erzähl doch mal ein bisschen zu so operativen Themen, die mich jetzt interessieren. Jetzt haben wir einmal verstanden, so, ne, was das Gesamtpaket Tim Schumacher gerade so ist. Also die verschiedenen Großbaustellen, das sind ja schon echt große, große Themen. Baustellen sind es nicht, aber die verschiedenen Projekte. Bei Adblock hat sich der Markt ja schon sehr stark verändert. Ne? Also jetzt gibt es irgendwie ständig neue Initiativen von Google, sozusagen Browser-Extensions zu verhindern. Es gibt eine Welle weg von Desktop-Traffic hin zu Mobile-Traffic. Also auch da hat man gesehen, die Firma hat mal deutlich mehr Ergebnis gemacht, Adblock. Ne? Also ich glaube, er hat erzählt, 30 irgendwie oder 28 Millionen, kann man nachgucken. Und dann ging es runter auf immer noch sehr viel, aber fast 10, 15 Millionen weniger. Liegt es auch daran, dass sich der Markt da irgendwie sehr stark verändert, dieser Cookie-Werbemarkt, Browsermarkt generell?
Also der Markt verändert sich. Der Markt verändert sich auf jeden Fall stark. Jetzt zu der Sache im Ergebnis. Wir stehen ja eben wie jede deutsche GmbH im Handelsregister. Die Sachen sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil in dem einen Jahr gab es einfach Einmaleffekte und dadurch sah da das Ergebnis viel höher aus als in dem Vor-, als in dem Nachjahr. Okay. Die Entwicklung ist aber tatsächlich konstant positiv bei
IO. Okay. Das heißt, dieses 30er Jahr, das war ein
Das war weder nach oben was, wo wir jetzt intern deswegen gefeiert haben, noch nach unten was, wo wir im nächsten Jahr gesagt haben, Mist, sondern es war ein Einmaleffekt, den es gegeben hat und der war in beide Richtungen, deswegen milder, als er eigentlich aussieht. Aber ansonsten hast du recht, dass die Umgebung verändert sich da natürlich enorm. Ja, du hast die Änderung von Google Chrome angesprochen, die natürlich da sind jetzt gerade mit V3, wo Google die Grundstruktur ändert, wie Browser-Extensions auch agieren dürfen und was sie dürfen und das auch beschneidet. Teilweise berechtigt aus Security-Gründen, teilweise auch natürlich, aber um die eigene Macht auch zu festigen. Und das ist natürlich ständig im Flux und aber eigentlich wie alles, wenn man im Internet was macht, ist ja 2 Jahre später schon wieder sehr viele Grundveränderungen.
Okay, aber das heißt, Google versucht schon auch ein bisschen gegen euer Modell zu arbeiten, kann man schon sagen, ne?
Ja, also Google versucht natürlich schon die Wertschöpfungskette maximal zu kontrollieren. Von daher sind natürlich alle Dinge, die Google macht, immer in Richtung, wie bringe ich mehr Macht auf die eigenen Plattformen, und da sind wir, glaube ich, keine Ausnahme.
Und generell die Traffic-Verschiebung von Desktop zu Mobile, war das ein Thema für euch?
Das ist schon ein Thema für uns, weil Adblocking tatsächlich mehr noch ein Desktop-Thema immer war. Wir haben aber mittlerweile viele Verträge auch geschlossen, auch mit hochrangigen Herstellern von Mobile-Browsern, von OEMs, also Telefonherstellern, wo wir dann auch mehr auf Mobile bringen können. Weil man kann auf Mobile in der Regel keine Extension installieren. Also es ist deutlich schwieriger, einen Adblocker zu installieren, und deswegen muss man das anders zu den Menschen bringen. Aber die Menschen wollen Adblocker. Also Werbung ist vielleicht ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren, aber es gibt immer noch eine ganze Menge nervige Werbung. Deswegen ist es eigentlich ein Produkt, was die Menschen haben wollen.
Okay, gibt es denn da eigentlich andere Unternehmer, die man jetzt vielleicht nicht so kennt, die du aber kennst, die damit auch, sagen wir mal, erfolgreiche Firmen bauen, irgendwo im Schatten? Ich bin immer neugierig auf Leute, die jetzt nicht so im Rampenlicht stehen. Gibt es da irgendwas?
Also im Adblocking-Bereich gibt es relativ wenig. Es gibt noch uBlock Origin, das ist ein unabhängiges Projekt aus von einem Kanadier. Das ist aber total unterm Radar, auch wenn die relativ groß sind. Es gibt ein paar kleinere Adblocker, aber sonst gibt es auch viel, die in den großen Browsern drin sind. Also Opera hat eigene Sachen, AdGuard gibt es vielleicht noch, aber da gibt es insgesamt nicht so viel. Also da haben wir schon geschaut, dass wir da in dem Markt eine ganz gute Position haben.
Also okay, verstanden. Da gibt es also operative Themen wie überall. Beim World Fund würde ich mir vorstellen, ist ein Thema, dass man gar nicht mehr so unique ist. Also ich höre jetzt von allen Seiten, dass natürlich diese Idee, die du hast, auch jetzt auch andere haben. Sagen, wir wollen uns auch engagieren und sagen, das ist auch ein Business am Ende, die Welt hier wirklich besser zu machen. Also ist ernst gemeint, aber zu sagen, dass dadurch, dass halt die Politik und da jetzt so viel Geld reinfließt, du hast ja auch gerade beschrieben, da bist du auch nicht mehr, oder seid ihr mit dem Wolf nicht mehr die aller Einzigen, die das machen, sondern da kommen jetzt immer mehr Fonds. Vor kurzem sogar Ashton Kutcher hat mir erzählt im Podcast, er hätte jetzt auch in einen Klimatech-Fonds am Ende investiert. Oder legt er gerade einen eigenen auf, das glaube ich.
Absolut, also da entsteht gerade einiges, da muss aber auch einiges entstehen. Aber wenn du mal überlegst, wie viel Internetfonds oder Software oder SaaS oder Blockchain mit allen Verästelungen es gibt, dann muss es noch 100-mal so viel Klimafonds in dieser Welt geben und wir sind dann hoffentlich einer der frühen gewesen, aber wir bleiben hoffentlich nicht die einzigen. Aber es verändert sich auch wahnsinnig viel auf der Gründerseite. Es gibt ja mehr und mehr junge Gründerteams, die sagen, ich gebe mir nicht in Software und nicht in Blockchain und irgendwas, sondern ich mache wirklich was Sinnvolles und ich gründe ein ökologisches oder ein klimafreundliches Startup. Und da ist die Qualität und die Menge der Gründerteams ist auch Faktor 10 gestiegen in den letzten 5 Jahren.
Du hast gerade schon mal Blockchain gesagt und am Anfang auch Blockchain sei ein Thema, das dich nicht so begeistert hätte. Trotzdem, logischerweise, hast du es dir in den letzten Jahren angeguckt. Was hat dich da abgeturnt? Dieser Klima-Aspekt, dass das so nachhaltig in der Nacht und nach negativ ist fürs Klima? Oder was hat dich bei Blockchain irgendwie... normalerweise würde man sagen, okay, ein logischer Schritt für die Generation jetzt, da irgendwas zu machen. Und man müsste meinen, du wärst jetzt irgendwie auch unterwegs mit irgendwelchen Blockchain-Projekten.
Ja, es ist ein Thema, wo ich nie so richtig einen Zugang gefunden habe. Also manchmal habe ich gedacht, so wenn ich jetzt 20 Jahre jünger wäre, also als das Internet aufkam, da war ich sozusagen in meinen Teenagerjahren oder Anfang 20er dann, da saugt man ein Thema nochmal ganz anders auf, als wenn man eben Anfang 40 ist. Und das kann eine Rolle gespielt haben. Es kann auch sein, dass ich bis heute noch nicht so das perfekte Beispiel gefunden habe, wo man eine Blockchain für eine Lösung braucht, wo es nicht mit einer anderen Lösung ginge. Das Energiethema spielte zumindest anfangs eine Rolle, wobei mittlerweile gibt es ja auch mit Ethereum und Solana und allen möglichen anderen Varianten ja Frameworks, die deutlich besser sind als die Ur-Bitcoin-Variante. Aber das finde ich definitiv bei Bitcoin selber, finde ich das ein Abturner.
Mhm. Aber was heißt, am Ende, du siehst den Use Case auch nicht. Also es gibt ja so die verschiedenen Denkschulen, ne? Ganz viele Leute sind auch hier zu Gast im Podcast, sind extrem bullish und bauen daran und investieren daran, teilweise auch ganz krasse Projekte. Mhm. Und dann gibt es ja die Denkschule, jetzt, die du gerade bringst und die ich häufiger jetzt höre, also Sven Schmidt, unser Stammgast, den kennst du ja auch ganz gut, der auch aus der Ecke kommt und sagt, okay, es gibt einfach keinen Case. Vor kurzem Mario Schlosser, so ein deutscher Unternehmer in den USA, der Oscar da macht, der irgendwie auch super tief drin ist, der mir erzählt hat.
Ich sehe auch keinen Case. Also in dem Camp bin ich auch, also würde ich sagen. Aber wäre mal interessant zu sehen, ob in dem Camp hauptsächlich Leute sind, die 40 plus sind oder ob du ein paar 20-Jährige findest oder mit 20er, die auch in dem Camp sind.
Ist erstaunlich, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, du bist 40 plus, Sven, der Mario, also das heißt, wovon den ich jetzt sofort aus den letzten Wochen weiß, die sind offen Blockchain-Skeptiker. Dann würde ich sagen, das sind alles 40 plus Leute.
Ja, ne, vielleicht ist es das. Vielleicht ist es wie wenn du Versandhausmanager Ende der 90er interviewt hättest über dieses komische Internet.
Ich hoffe nicht, für uns, ich bin auch 40 plus. Also.
Ja, ja.
Okay, aber das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, krasser Typ, krasse Projekte, also du hast angedeutet, bei Adblock gäbe es eine gewisse Bereitschaft, auch mal zu gucken, wenn da die Leute Zugang suchen, Investoren. Beim World Fund nehme ich an auch. Also
ja, auf jeden Fall. Ja.
Da kann man mitmachen. Also ist noch nicht geschlossen, der Fonds. Und die Vervierfachung, die du anstrebst, auch vielleicht mitnehmen. Und dann im Zweifel noch in einem sinnvollen Investment. Und bei der SaaS Group, da sind wir zu.
Oder ja, nicht? Das ist eigentlich ist eher so ein Bootstrapping-Case. Genau.
Also, wie gesagt, ich freue mich auch, wenn es da nach vorne geht, weil ich vor allen Dingen da auch natürlich an dich, aber auch an Tobias glaube, den ich ja schon so viele Jahre kenne, dass ihr es einfach gut macht und der Case ist ja sehr nachvollziehbar und ich finde auch sehr überzeugend und für mich ist es jetzt naheliegend gewesen, einfach da jetzt für meine Verhältnisse was zu machen, weil auch mein langjähriger Partner da so viel
mitarbeitet. Ja, klar.
Ja. Na gut. Also ich bin gespannt, was von dir noch so zu hören ist und hoffe sehr, dass in allen drei Projekten das kommt. Also vor allen Dingen die letzten beiden würden mir am Herzen liegen. Und dann sehen wir uns vielleicht nicht ganz wieder 4 oder 5 Jahren, sondern in, weiß ich nicht,
26.
Ja, irgendwie früher. Also
ja.
Könnte ja mal so ein IPO sein oder sowas.
Ja, genau. Okay, das ist ein Plan.
Aber du betreibst die Dinger ja am Ende auch wirklich als Dividendengeschäfte. Ne? Also ich meine, das ist ja bei Adblock super gelungen. Beim World Fund, da ziehst du dir da eine klassisches Modell, also eine Management-Fee und Carry?
Ist ein klassisches Management-Fee- und Carry-Modell. Von Management-Fee betreibt man hauptsächlich das Team. Aber klar, nach hinten raus habe ich auch eine finanzielle Motivation, diese anvisierten 4x zu schaffen, weil dann lohnt sich natürlich für uns auch.
Meistens kriegt man dann 20% oder so.
Genau, 20% vom Gewinn.
Und die Management-Fees, die es so gibt, sind jetzt, sagen wir mal, bei großen Fonds auch langsam attraktiv. Ich meine, man überlegt, irgendwie, man kriegt immer so 1%, 2% Management-Fees? So.
Ja, genau. 2% ist die Management-Fee.
Weil dann 350 Millionen wären dann 7 Millionen im Jahr, die als Fee, da kann man schon.
Aber wenn wir die 350 Millionen schaffen, wovon wir jetzt auch ausgehen, dann braucht man aber auch ein Team von 20, 25 Leute und das sind ja wirklich, das sind auch keine Juniors, sondern das sind dann in dem Geschäft schon auch Leute, die viel Erfahrung haben, etwas teurer sind. Und plus Research, plus Daten, da kommt schon viel zusammen. Viel Anwältssachen kannst du dir vorstellen bei den diversen Runden.
Hast du irgendwie, mit welcher Anwaltskanzlei arbeitest du eigentlich zusammen? Das ist ja mittlerweile schon irgendwie, irgendeine Kanzlei muss da mega, mega happy sein, dass sie dich als Kunde haben.
Bei IO ist es ja CMS, Hasche Siegle aus Köln, die einen exzellenten Job machen, schon seit fast 10 Jahren.
Was hast du da überwiesen mittlerweile? Auch wahrscheinlich
Viele Millionen.
Krass, ne?
Ja, ist schon krass.
Also ich meine, derjenige, der dich da als Mandanten gewonnen hat und dann der ist wahrscheinlich mit Leute der Superpartner.
Das stimmt.
Alles klar. Okay, Tim, vielen Dank fürs Rumkommen. Jo. Und dann, wie gesagt, wir hören uns.
Genau, so bis dann. Danke.
Ciao, ciao. Überraschende Zahl, hätte ich so nicht erwartet, aber es soll wohl tatsächlich stimmen, dass für 70% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass deren Führungskräfte für deren mentales Wohlbefinden genauso wichtig sind wie die Lebenspartnerinnen und Lebenspartner. Also wenn man arbeitet, in 70% der Fälle ist der Chef, die Chefin genauso entscheidend, wie wohl man sich fühlt mental, wie der Partner, die Partnerin. Das finde ich schon krass und deswegen gibt es immer mehr Lösungen genau dafür. Und eine, die wir bei OMR hier intern nutzen, die heißt Open Up, die 1:1 Gespräche ermöglicht für Mitarbeitende, die Gruppengespräche ermöglicht mit Psychologen, Live-Workshops, Masterclasses, die einfach hilft, die Firma mental gesund zu halten, die Tools zur Verfügung stellt für Führungskräfte, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen und die am Ende Teams in die Lage versetzt, besser mit den mentalen Herausforderungen des Arbeitsalltags klarzukommen, was am Ende natürlich dann auch die Produktivität einer Firma und die Zufriedenheit der Menschen darin steigert, ganz klar. Wer jetzt also sagt, was ist dieses Open Up? Wir setzen es bei OMR selber ein. Wer das kennenlernen möchte, der findet alle Informationen unter openup.de/unternehmen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.